Ja, das klingt nach einer, naja, da gehen selbst mir die ironischen Sprüche fast aus. Das ist ja derartig dreist.
Die Saatgutbanken haben jetzt
Dreister und
hier
schlimmer ist ja eigentlich
Saatgutbanken
noch,
eröffnet.
welche Strategie hinter dieser Sicherheitsforschung steckt. Du deckst ja auch auf, dass wir haben in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele genetische Datenbanken oder wie heißt,
Saatgutbanken haben jetzt hier Saatgutbanken in Deutschland.
dass da zufällig immer direkt in der Nähe, möglichst noch in Windrichtung, halt Sicherheitsforschung von an gentechnisch veränderten Pflanzen betrieben wird, die dann zufällig zur gleichen Gattung gehören wie die Pflanzen, die jetzt gerade in der Saatgutbank mal wieder ausgesät werden müssen, um das Saatgut zu regenerieren. Ist das die Strategie, unser Saatgut und die genetische Vielfalt gezielt zu verseuchen?
Das ist auf jeden Fall eine, ich muss mich gerade mal korrigieren, das sind fünf, ich habe nochmal nachgerechnet, fünf Saatgutbanken, also jedenfalls die im staatlichen Zusammenhang. Es gibt noch Privatbetriebene, auch teilweise sehr interessante, die alte Sorten vor allen Dingen so machen, die im staatlichen Zusammenhang, das sind halt fünf. Und in der Tat hat es in der Nähe von allen fünf genau zu den dort angebauten Arten passende Genfelder gegeben. Das heißt, die Gefahr, dass dieses sortenrein dort ja geschützte Saaten, das ist ja teilweise ziemlich viel, wir haben tausende von Weizensorten und Linien, wenn wir jetzt genau daneben, wo die erhalten werden, die muss man ja immer wieder auspflanzen, weil die Körner nicht endlos haltbar sind. Wenn man jetzt genau daneben ein gentechnisches Feld anlegt, ist natürlich in der Tat die Gefahr da, dass die gesamte Saatgutbank verseucht wird und es dann kein gentechnisch freies Saatgut mehr gibt. Jetzt kann man, ist es ein bisschen spekulativ. Ich habe keinen absoluten Beweis. Es hat nie jemand einen Aktenordner gefüllt mit der Aussage, wir wollen die alle kaputt machen. Aber es fällt schon auf, dass neben jeder genau passend die Pflanzen gestanden haben. Das ist auch weiterhin bei den meisten so. Bei einem ist das ist die Saatgutbank für Wein. Der ist derart schief gegangen. Dieser gentechnisch veränderte Wein war so schlecht. Den haben sie dann irgendwann selber wieder abgehackt. Deshalb gibt's das da jetzt nicht mehr. Aber ansonsten, sie haben das mit dem Weizen und Erbsen, das ist relativ bekannt, in Gartersleben halt gemacht. Mit Kartoffeln in Groß-Lüsewitz, mit Raps in Malchow und mit Obstbäumen, mit gentechnisch veränderten Obstbäumen in Dresden-Pilsen. Das sind halt die Saatgutbanken und überall stand das Zeugs daneben rum. Und das ist schon ziemlich beachtlich. Es gibt eigentlich nur zwei Erklärungsmodelle. Entweder eine unglaubliche Eiseskälte, dass denen das einfach scheißegal ist alles, sie machen einfach so weiter. Dann müsste man aber unterstellen, dass sie wirklich skrupellose und auch schlechte Wissenschaftler sind. Oder aber sie machen es mit Absicht.
Naja, ich meine, es ist sicherlich eine etwas zynische Auffassung des Begriffes Sicherheitsforschung, wenn man das Resultat des Ganzen im Endeffekt schon kennt, weil man halt gezielt versucht festzustellen, dass es unsicher ist, weil man genau die Sorten, die Pflanzenarten verseucht, naja, die eigentlich durch Sicherheitsforschung geschützt werden sollten.
Zumal, das ist vielleicht auch noch wichtig an der Stelle, die wissen ja, was wir auch wissen, dass tatsächlich ein ganz kleines Feld von wenigen Quadratmetern, selbst von einer nicht besonders auskreuzungsintensiven Pflanze, reichen kann, um weltweit alles zu verseuchen. Weil seit 2006 weiß man das von diesem Reis, LL601 Reis der Firma Bayer. Das ist ein Selbstbestäuber. Der ist nur auf Versuchsfeldern angebaut worden. Und der hat es geschafft, bis 2006, das waren also nicht mal 10 Jahre von dem Zeitpunkt, wo er ausgebracht wurde damals, weltweit in alle Ladenregale zu kommen. Das heißt, wir wissen und die wissen auch, dass wenn sie kleine Felder anlegen, dass die Frage der Gentechnikfreiheit bereits entscheiden kann.
Und wenn mal nachgewiesen wird, dass die Sicherheitsforschung verdammt unsicher ist, dann kommt es zuweilen zu skurrilen Szenen vor Gericht. Ich kann mich erinnern, du hast in deinem Vortrag so einen wunderschönen Satz drin: Ein Mäuseschutzzaun, der kein Mäuseschutzzaun ist, ist doch einer, wenn ein anderer auch keiner ist. Erzähl
Gut
uns doch
gemerkt.
mal. Der Satz ist einfach so klasse, der geht runter wie Butter. Erzähl doch mal, was für eine Geschichte steckt dahinter?
Also dahinter steckt ein konkretes Feld, aber man kann gleich sagen, es ist bei allen Getreidefeldern in Deutschland so. Also es steht überall der gleiche Mäuseschutzzaun. Alle Getreidefelder mit gentechnisch verändertem Getreide, das sind eine ganze Menge. Wir hatten hier das Gengerstefeld in Gießen. Wir hatten die Weizenfelder in Gartersleben und auch in Groß-Lüsewitz. Wir haben die in diesem Gentechnik-Zoo in Üpplingen Getreidefelder. Und überall gibt es die Auflage, einen Kleinsäugerschutzzaun zu machen. So heißt es in den Auflagen, Kleinsäugerschutz. Und zu den Kleinsäugern gehören halt Mäuse. Also nehme ich die jetzt mal als Beispiel. Jetzt kann man sich diesen Zaun angucken und guckt sich den an. Also wer sowas kennt, dieser übliche Kanickeldraht ist das, so verschrumpelt mit so großen Löchern. Kommt natürlich überall eine Maus durch. Und in der Tat war es dann halt so, dass wir uns beschwert haben darüber, dass der Mäuseschutzzaun kein Mäuseschutzzaun ist und dass deshalb dieses Feld illegal ist und das so nicht weitergeht. Und daraufhin wurde tatsächlich behauptet, das wurde sogar von dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, also der Genehmigungsbehörde, auch bestätigt, dass es so zu werten ist, dass, ja, hätte man einen mit kleineren Maschen genommen, hätte die Maus ja trotzdem drüber klettern können, logisch, hätte auch noch umgebogen sein müssen, und deshalb sei es okay, einen mit großen Löchern zu nehmen, weil er mit kleinen es auch nicht gebracht hätte, und deswegen sei die Auflage, es müsse ein Mäuseschutzzaun dahin, erfüllt. Das stand auch in einem Aktenvermerk der Uni Gießen zum Beispiel genauso drin, dass die Auflage, es muss ein Kleinsäugerschutzzaun dahin, deshalb erfüllt sei, weil hätten sie einen anderen dahingestellt, hätte es auch nicht geklappt.
Ich habe mich in meinem journalistischen Leben die letzten Jahre ja immer sehr stark mit der Pharmaindustrie befasst und da stellt man dann fest, dass zum Beispiel von der Kinderheilkundlichen Abteilung der Uniklinik Mainz eigentlich die komplette Abteilung von der Pharmaindustrie bezahlt wird. Nenn mir doch mal ein paar Beispiele, wie das im Falle der Gentechnik aussieht. Welche Universitäten fallen da besonders negativ auf? Und was machen sie?
Es ist erstmal, also gar keine Frage, der Pharmabereich ist älter, größer und damit wird es dort noch schlimmer aussehen wie bei der Agrogentechnik, da bin ich mir ganz sicher. Die Agrogentechnik ist ein vergleichsweise neuer, also wo richtig viel Kohle, die rote Gentechnik, also die medizinische, die ist da auch schon wieder ein bisschen weiter. Die Agrogentechnik ist noch nicht besonders groß, also insbesondere hier in Deutschland ist das jetzt kein riesiger Sektor. Häufig denkt man, die ganzen Universitäten und sowas, ist alles von den Konzernen abhängig, dann gibt es diesen Begriff von Drittmitteln in der Forschung, die sind alle abhängig von Industrien. Das ist nicht ganz richtig, denn in diesem Bereich mindestens, aber auch in vielen anderen Bereichen, ist die größte Drittmittelquelle der Staat immer noch selber. Die Logik geht also zunächst einmal so, der Staat entzieht der etwas unabhängigen Forschung das Geld und bringt sie damit in die Abhängigkeit von Drittmitteln. Und es ist dann auch der Staat selber, der wieder hingeht und sagt, oh, wir geben euch das Geld als Drittmittel, aber jetzt diktieren wir, was ihr forscht. Das heißt also zum Beispiel dieser ganze Bereich der Sicherheitsforschung, wo runter momentan auch verschiedenste Forschungen laufen, die früher unter schrecklichem Namen wie Terminator-Technologie und so etwas verpönt waren, das läuft inzwischen längst wieder mit staatlicher Förderung. Das ist der Staat selber, der das Geld da reinpumpt und bei der Agrogentechnik nicht in erster Linie Bayer, BASF und so etwas, denn die haben durchaus geblickt, dass ohne diese riesigen Staatsgelder zurzeit dieser ganze Sektor nicht lukrativ ist. Monsanto merkt das zum Beispiel auch, die schreiben ja keine guten Zahlen, also die sind ja auf diesen Sektor sehr stark fixiert, nicht so wie Bayer und BASF, noch mit riesen Pharmasparten dabei und haben deshalb durchaus Probleme, obwohl die als so erfolgreich gelten. Das stimmt so gar nicht, weil diese ganze Agrogentechnik nach wie vor nicht der Hit ist, der lebt ganz stark von Steuergeldern. Und das heißt, der Staat finanziert vor allem, das sind Schawan, Aigner und Co., die da reinpowern, damit die Agrogentechnik an deutschen Universitäten die Leittechnologie wird. Und das kann man ja tatsächlich sehen. Also wenn man sich heute die Agrarwissenschaften, die Biologien anguckt in den Universitäten, also außer Gentechniklaboren, ist da nicht mehr viel zu finden.
Tja, ich kann mich erinnern, du hast in deinem Vortrag, wenn ich mich da recht entsinne, sagst du da, ein Richter hätte mal es abgelehnt, Bedenken der Gentechnikkritiker zu akzeptieren, weil es sowieso viel zu spät sei, das Ganze aufzuhalten. Kannst du mir diesen Fall mal etwas genauer schildern und anhand dieses Falles mal ein bisschen einen Überblick darüber geben, welche Rolle Gerichte in diesem Spiel einnehmen?
Also den Fall kann ich natürlich sehr gut berichten, weil das ist mein eigener Fall. Deswegen sitze ich jetzt gerade im Knast. Ich habe mich vor Gericht, das war ja eine öffentlich angekündigte Feldbefreiung, also nichts Heimliches und so, wo man dann wegkommt. Das war klar, dass es diese Auseinandersetzung gibt. Und ich habe mich sehr stark auf einen Paragraphen des Deutschen Strafgesetzbuches berufen, den Paragraph 34, rechtfertigender Notstand, wo drin steht, dass wenn nichts anderes mehr geht, man auch eine illegale Handlung machen kann. Es gibt immer die berühmten Beispiele, du kommst an dem Haus vorbei, das brennt und irgendjemand ist da noch drin und du trittst dann die Haustür ein und rettest diese Person. Dann geht das ja nicht über Notwehrrecht, weil du wirst ja nicht bedroht und sonst, sondern das ist dieser rechtfertigende Notstand. Du darfst also eine Sachbeschädigung begehen, einen Einbruch begehen, Hausfriedensbruch begehen und so weiter, um ein etwas Wichtigeres halt zu regeln, wo der Staat nicht mehr angreifen kann, wo andere Sachen versagen. Das haben wir nun minutiös nachgewiesen. Das hat der Richter auch anerkannt. Da gibt es so lauter Kriterien. Wir haben nachgewiesen, dass die Behörden versagt haben, es auch nicht tun wollten, dass niemand anders in Frage gekommen wäre, außer uns selbst, dieses lügenhafte und gefährliche Gen Gerstenfeld zu beenden. Und deshalb sei es legitim gewesen, also unter diesem rechtfertigenden Notstand, dass wir das Kamm kaputt machen müssen. Und jetzt saß der Richter wohl da und dachte sich, ich will den aber im Knast haben. Wie kriege ich diesen rechtfertigenden Notstand weg? Und eins der Kriterien im rechtfertigenden Notstand ist auch noch, dass es erfolgversprechend sein muss. Und darüber hat er das dann gedreht und hat gesagt, ihre Aktion war nicht erfolgversprechend. Also sie war, alles andere hat er anerkannt, sie war gerechtfertigt, alles Mögliche. Aber sie war nicht erfolgversprechend. Und dann kam sein Satz, der Geist ist aus der Flasche. Gentechnikkritik ist nicht mehr zulässig, weil es nichts mehr bringt.
Tja. Was kann man eigentlich tun, um diesen ganzen Komplex aufzuhalten? Denn ich meine, die Mehrheit, die eine sehr große Mehrheit der Deutschen, möchte keine Gentechnik auf dem Teller haben. Ich glaube, es sind so 80% oder noch ja, mehr als 80%. Sorgen die Konzerne mit ihrer Sicherheitsforschung dafür, dass es irgendwann gar nichts anderes mehr gibt?
Ja, das ist sicherlich ihr Ziel, da bin ich mir ziemlich sicher. Also die hätten gerne diese Gentechnik-Freiheitsdebatte einfach aus der Welt geschafft. Sie haben ja auch einen interessanten Strategiewechsel gehabt bis vor einigen Jahren. Also wer das nachliest, kann das findet man immer noch. Haben sie gesagt, wir haben das alles im Griff. Und dann gab es immer mehr Skandale, dass es überall hinkam. Ne? Kennt man ja jetzt jedes Frühjahr auf allen möglichen Äckern ist das, ja. Und sie haben vor ungefähr 3 Jahren umgeschaltet auf, Leute, es ist eh überall. Das war ein ganz interessanter Wechsel. Der ging quasi von heute auf morgen. Ein Strategiewechsel von, wir haben alles im Griff. Koexistenz und was sie immer so erzählt haben, ist möglich. Und jetzt sagen sie, nö, geht sowieso gar nicht mehr. Ist sowieso überall drin. Und plädieren ja inzwischen für die Positivkennzeichnung von Lebensmitteln, weil sie davon ausgehen, dass binnen kürzer Zeit das einfach überall drin ist. Und wenn dann überall draufsteht, Gentechnik ist drin, selbst auch dort drin, wo es nicht drin sein soll, dass man dann nichts mehr machen kann über Verbraucherverhalten. Das ist jedenfalls so ihre Idee.
Also quasi ein Ökosiegel durch Sicherheitsforschung eingehend überprüft.
Ja, und vor allen Dingen auch natürlich, die Sicherheitsforschung führt das ja herbei. Sie legen diese Felder ja auch an, damit nun diese Situation auch hergestellt wird. Also sie müssen für Auskreuzung sorgen, um das Spiel zu gewinnen. Denn politisch setzen sie sich nicht durch. Das ist ihnen wohl klar. Sie haben Werbemillionen reingeballert bis zum Abwinken. Sie haben alle möglichen Schachzüge gemacht. Wenn man sich das anguckt, wie groß der Anteil ist in Parteien, in Parlamenten und in Medien oder so etwas, die für die Agrogentechnik ist, das ist ja überhaupt gar kein Spiegelbild wie in der Gesellschaft. Also offensichtlich so die oberen 10.000 sind die Befürworter der Agrogentechnik und der Rest dagegen. Also ein bisschen übertrieben jetzt, aber zumal die natürlich auch in ihrer Funktion häufiger für so einen Unsinn sind, selbst wenn sie in Wirklichkeit dagegen sind. Also sie setzen das in den Köpfen nicht durch, also müssen sie es auf die kalte Art durchsetzen und dieses Spiel betreiben sie schon. Und dazu gehört natürlich auch, die Leute kalt zu stellen, die Auskreuzung wirklich behindern. Und das ist jetzt auch etwas zu dieser Frage, wie kann man sich wehren? Zunächst einmal ist ja wichtig, ein bunter Widerstand ist immer der effektivste. Deshalb will ich jetzt auf keinen Fall so antworten, das ist wichtig und das ist wichtig und das soll man lieber nicht machen. Erkennen wir in der Gentechnikkritik genauso wie in allen anderen ja auch, die ganz viele Funktionäre und welche, die von Spendengeldern leben und sowas, die vertun die Hälfte ihrer Zeit mit Distanzierung von militanteren Aktionsformen. Boah, das ist langweilig und haben die eigentlich nichts Besseres zu tun. Lass uns die Gentechnik verhindern und nicht immer uns distanzieren oder so. Ich will das umgekehrt auf keinen Fall machen, auch wenn mir bestimmte Aktionsformen so sanft vorkommen, dass ich sie für relativ uneffektiv halte. Aber das ist eine persönliche Meinung und ich freue mich erstmal, wenn alle. Naja, mal weiß ich, es gibt ja Organisationen, die machen inzwischen riesige so Kampagnen mit vorgefertigten Mails, die man dann an Angela Merkel schicken kann, meinetwegen. Da denkt sich Angela Merkel ja natürlich auch, die hätte ich eben auch abschicken können. Also das ist nicht wirklich etwas, wo sich eine Widerständigkeit äußert. Ne? Sowas ist schnell organisiert und ich glaube nicht, dass das wirklich Druck macht. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht sagen, sowas darf nicht sein und würde mich davon distanzieren, sondern ich würde immer sagen, aber Leute, lasst euch da nicht allen nullen. Meinetwegen schickt diese vorgekaute Mail an Angela Merkel, aber denkt dran, die Auskreuzung kommt von selbst. Solange die Felder da stehen, können wir Mails schicken, wir können in Bioladen laufen und Produkte kaufen, bis zum Abwinken, aber die Gentechnik kriecht überall rein. Das heißt, wir müssen zusätzlich nicht stattdessen, sondern zusätzlich auch aktionsfähig werden, die Quellen zu verhindern. Und das heißt, wir müssen uns vor die Maschinen setzen, wir müssen uns auf die Felder setzen, wir müssen die Institute blockieren, wir müssen eine Öffentlichkeitsarbeit vor Ort machen, dass die Institute von den Unis es einfach nicht mehr wagen, diese Forschung zu machen, diese Felder anzulegen. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute sich Gedanken machen, wie das Zeugs nachts wieder vom Feld runterkommt.